Tridente, der Barça-Podcast der Peña Barcelonista de Viena.
Hallo, ich bin der Flo.
Servus, ich bin der Matthias.
Hallo, ich bin der Paul und damit herzlich willkommen zur 10. und hoffentlich nicht letzten Folge von Tridente, dem Podcast
der Peña Barcelonista de Viena.
Richtig, danke. Okay. Ich habe wieder vergessen, wer wir sind. Diesmal hat es nicht ganz so lange gedauert, seit dem letzten Podcast, aber trotzdem ist in der Zwischenzeit wieder sehr viel passiert. Und deswegen steigen wir auch gleich damit ein, dass Ronald Koeman nicht mehr Trainer des FC Barcelona ist, was laut empirischen Studien, die ich kürzlich durchgeführt habe, zwei Drittel aller Barca-Fans hier am Tisch freut. Deswegen, der Matthias, wie stehst du denn dazu?
Der Flo wollte schon einen Korken knallen lassen bei der Aufnahme, aber ich habe keinen Sekt zu Hause. Also von dem her, naja, wir werden doch nicht, oder ich werde es euch doch nicht besser beweisen können, dass ihr alle zufrieden sein würdet mit ihm im nächsten Frühling. Zumindest nicht als Barcelona-Coach. Wahrscheinlich sind jetzt viele zufrieden, dass er nicht mehr Barcelona-Coach ist. Jetzt kann man
ihn also wieder sind wir im kommenden mögen. Frühling doch mit ihm zufrieden.
Ja, so gesehen. Ich hab's euch gesagt. Ja, schade, wie es gelaufen ist. Ich hätte natürlich gerne länger Koeman als Trainer gesehen. Wobei, und das haben wir sowohl im Podcast wie auch abseits vom Podcast schon kommentiert, es angenehm ist, dass endlich wieder Ruhe einkehrt. Ja, es war schon ein sehr geladenes Ambiente und das hat jetzt hoffentlich eben ein Ende. Und ich hoffe, dass sie Xavi arbeiten lassen in Ruhe. Das wäre sehr begrüßenswert. Ja, wie ich schon beim letzten Podcast betont habe, hat sich halt Koeman auch nichts sagen lassen, beziehungsweise einen etwas zu starken Charakter und dann auch nicht diese wahnsinnig sympathische Art, die viele Holländer, vor allem wenn sie dann eben Spanisch sprechen, relativ aggressiv wirken lässt. Ja. Und das hat natürlich nicht für, er war nicht der große Sympathieträger. Ja, ich nehme das mit, was letztes Jahr, den Cupsieg letztes Jahr, und die Entwicklung der Mannschaft im letzten Jahr, heuer war ja eigentlich wenig zu sehen, muss man sagen. Es war so, als ob sie, und sind sie auch von Null an gestartet, vor allem nach dem Abgang von Messi. Und ja, also eine große Entwicklung war heuer eben nicht sichtbar. Und insofern bleibt mir nur übrig, ihm alles Gute zu wünschen. Ich finde, dass er auch nicht ganz fair behandelt wurde. Vor allem, wenn man bedenkt, was er für den Verein geleistet hat.
Von wem meinst du, wurde er nicht fair behandelt?
Ja, von den Fans zum Beispiel, die ihn umrundet haben nach dem Klassiko
ja, gut, und
also aufgetreten haben und so.
Das Sachen. Ist klar, dass das
Presse, würde ich auch sagen, hat sich sehr schnell auf ihn eingeschossen. Aber
und auch, um ehrlich zu sein, und ihr wisst, was, wie viel ich vom Laporta halte, glaube ich auch nicht, dass das Präsidium sich sehr geschickt angestellt hat in der Situation.
Darauf wollte ich hinaus. Ja. Das war auch nicht unbedingt ideal.
Ja, so bleiben wir 2 Wochen auf Abruf. Wenn wir keinen besseren finden, dann bleibst du Coach. Ist nicht unbedingt die Rückendeckung, die man sich wünscht als Trainer.
Und die man braucht als Trainer, ja.
Weil also, es auch nach außen hin signalisiert, dass du angezählt bist und einfach und dieses Vertrauen nicht besitzt.
Und auch nach innen hin. Und da werden wir später noch drauf eingehen, dass auch das Mächteverhältnis zwischen Spieler und Trainer sich in den letzten Jahren scheinbar sehr stark verschoben hat. Und das hat natürlich dann Koeman auch nicht geholfen, in der Situation jetzt auch noch so offensichtlich angezählt zu sein und bei jeder Gelegenheit wieder angezählt zu werden.
Ja, also ich bin wenig überraschend relativ erfreut über den Abgang. Das hängt aber prinzipiell im Primären damit zusammen, wie die spielerischen Leistungen in dieser Saison waren, die größtenteils sehr unterirdisch waren. Man muss natürlich auch die Umstände ansprechen, viele Verletzungen, wie er auch nicht müde wurde zu erwähnen in seinen Pressekonferenzen. Viele junge Spieler, hat auch ein, zweimal erwähnt. Aber ja, er hat letztes Jahr einen guten, halbwegs guten Job gemacht. Der Club war in großen Turbulenzen. Er hat es dann irgendwie geschafft, das von der Mannschaft fernzuhalten letzte Saison. Das hat sich dieses Jahr sehr geändert, finde ich. Da hat er es selber dann auf die Mannschaft eingebasht. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Rückendeckung erwartet.
Da bin ich bei dir, Flo.
Und ja, unfair behandelt bis zum gewissen Grad auf jeden Fall. Also ich glaube, die Medien waren sehr schnell da, um ihn zu verurteilen. Das Präsidium hat sich nicht adäquat verhalten, die Fans waren auch nicht unbedingt eine Rückendeckung. Er hat es dann halt auch nicht besser gemacht, indem er genau in die Gegenoffensive gegangen ist und die Leute dann noch angestachelt hat. Aber ja, also man muss auch sagen, du hast gesagt, Kaderentwicklung letztes Jahr, auch dieses Jahr bis zum gewissen Grad, also ein Gavi und ein Nico haben unter ihm debütiert. Gavi jetzt schon mehrfacher Nationalspieler in Spanien. Also da schaut die Zukunft doch recht gut aus, vor allem was das Mittelfeld betrifft. Auch das ist ihm bis zum gewissen Grad zu verdanken, muss man auf jeden Fall sagen. Auf der anderen Seite Kaderentwicklung im Negativen, wir haben ihm auch Luke de Jong zu verdanken, den wir anscheinend nicht mehr im Jänner ankriegen, weil Sevilla schon gesagt hat, sie wollen ihn nicht zurücknehmen.
Wenn auch schön blöd.
Ja. Also Positives und Negatives, aber ja. Ich bin froh, dass das ein Wechsel gekommen ist, der überfällig war. Und schauen wir mal. Ich meine, zu Xavi kommen wir dann eh nochmal gesondert, glaube ich, ein bisschen mehr zu sprechen. Genau.
Also aus meiner Sicht im Grunde der Fehler war eigentlich von Laporta in dem Sommer nicht rauszuhauen, weil sonst wäre Koeman eigentlich sein eines Jahr, wenn es dabei geblieben wäre, wäre für mich das Best-Case-Szenario gewesen für seine Verpflichtung. Es war klar, er ist damals gekommen, weil halt kein anderer diesen Job wollte. Es war klar, dass Bartomeu im letzten Jahr seiner Präsidentschaft ist. Es hatte keiner gewusst, wie schnell die endet, aber jeder wusste, dass da das Ende naht. Zum damaligen Zeitpunkt gab es auch nur einen wirklichen Gegenkandidaten mit Victor Font, der Xavi schon eigentlich in der Tasche hatte. Es war schon klar, dass ab der nächsten Saison Xavi das Traineramt übernehmen wird und kein anderer Trainer, der auch annäherndes Kaliber von Koeman hatte, der jetzt sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat in seinen Stationen oder Vereinsstationen davor, hätte den Job übernommen. Und dafür hat er es super gemacht, hat die Mannschaft verteidigt in turbulenten Zeiten, hat einen Titel gewonnen immerhin.
Mehr als Madrid letzte Saison. Also.
Ja, wie wir jetzt sehen, auch mit einem Kader, der halt, gut, natürlich noch Messi hatte, aber hinter Messi dann doch eher dünn besetzt ist. Hm. Okay, Griezmann damals noch Griezmann natürlich auch dabei, aber trotzdem war...
Pjanic.
Oh, stimmt. Die Legende, Barca-Legende Pjanic. Aber deswegen finde ich, das war wirklich eigentlich ein gutes Jahr und dann hätte man ihm entweder klar das Vertrauen aussprechen müssen oder ihn gleich raushauen. Das hat dann eigentlich alles zu Fall gebracht und da ist natürlich Messi gegangen, hat auch nicht geholfen. Griezmann wurde verkauft, hat auch nicht verliehen mit Kaufoption. Aber das hat auch nicht geholfen und dann hat er sich dieses Jahr eben wirklich selber auch ein bisschen ruiniert mit seinem ungeschickten Verhalten. Mhm. Aber deswegen finde ich auch gut, jetzt ist es vorbei und dann kann er sich wenigstens nicht selber weiter irgendwie seinen Ruf ruinieren, weil das ist auch schade, weil er ist halt eine Vereinslegende, es ist auch typisch war es eine Vereinslegende irgendwie wieder zu demontieren. So gesehen passt es dann auch, aber es ist gut, dass es nicht noch länger geht. Und es ist einfach wichtig, dass es jetzt auch wieder vorangeht für den Verein.
Mir ist noch was eingefallen zur Behandlung von Koeman, auch medial. Also es wurde ja auch noch auf ihn eingetreten, nachdem er geschasst wurde, wo Artikel in Sport und Mundo Deportivo rausgekommen sind, dass Barca hofft, dass er nur 7 Millionen von seinen übrig, also von den 12 Millionen, die sie ihm schulden, quasi nehmen will. Und dann Fans, die sich empört hatten, dass er das nicht macht, wo ich mir auch denke, der Typ hat aus seiner eigenen Tasche bezahlt, um bei Barca trainieren zu können in turbulenten Zeiten und hat gewusst, dass er nicht Wunschkandidat sein wird ewig. Und dann soll er sich nicht mal das, was ihm recht zusteht, irgendwie gönnen lassen. Also wenn ich gekündigt werde und ich kriege eine Abfindung von 4.000, dann sage ich auch, ich nehme nur 2.000, weil ihr wart so nett, wie ihr mich gekündigt habt. Also,
ja, vor allem so, wie er eben von allen behandelt worden ist. Ja. Also es ist schwer, da Commitment von ihm zu verlangen, wenn du ihn so behandelt hast. Ja. Also, aber vielleicht sollte man sagen, warum eigentlich Koeman eine Vereinslegende ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch jeder weiß. Ja. Ich meine, das klingt schon wie die Geschichten von meinem Großvater. Ja. Aber für die es nicht wissen, er hat den entscheidenden Treffer im ersten Champions League-Finale war es damals noch nicht, im ersten Finale der...
Cup, der Cup-Sieger, ne?
Nein, der Landesmeister. Cup, der Landesmeister war das, Landesmeister. Ja. 1992, am 20. Mai 1992 gegen Sampdoria Genua erzielt, ja, aus einem Freistoß, den Stoichkov kurz getreten hat und der dann, ich glaube sogar in der Verlängerung, verwertet hat, ja, also... Das war sicher ein entscheidender Moment der jungen Geschichte vom FC Barcelona und sicher der Moment, in dem Cruyff das holländische Spielsystem fix verankert wurden ins DNA vom FC Barcelona. Ja. Weil davor, ja, Cruyff hatte bei Barcelona gespielt, aber der wirkliche, der holländische Einfluss ist ja erst damals, Anfang der 90er, hat sich erst durchgesetzt und ohne einen Champions League-Sieg wäre das wahrscheinlich nie in der Form geschehen. Ja.
Das Erbe wäre wahrscheinlich ein anderes, wenn es 4-0 gegen Milan dann in Erinnerung geblieben wäre.
Zwei Jahre später.
Liebe Grüße an Michele.
Unser Freund aus Italien. Ja, okay. Das heißt, da haben wir jetzt Kummern abgeschlossen, würde ich mal sagen.
Lassen wir das Kapitel hinter uns. Wir können ihn zurücklassen. Mhm. Manchen fällt es leichter, sich von ihm zu verabschieden als anderen. Aber insgesamt, glaube ich, können wir alle nach vorne schauen. Und nachdem dann als Zwischenlösung Sergi für ein paar Spiele übernommen hat und unter anderem den wichtigen Champions League Erfolg gegen Kiew verantwortet hat.
In einem sehr guten Spiel.
In einem akzeptablen Spiel, also dafür, dass der Gegner Kiew war, würde ich jetzt sagen, war es sehr gut, ein bisschen übertrieben, aber und den Umständen entsprechend war es ganz gut und hat jetzt seit letzten Freitag, glaube ich, oder seit letzter Woche auf jeden Fall Xavi das Traineramt übernommen, nach seiner Ausbildungszeit in Katar, der Fußballgroßmacht Katar, womit wir auch gleich bei dem unangenehmsten Punkt der ganzen Geschichte sind, dass er schon auch als WM-Botschafter für die WM nächstes Jahr in Katar auftritt und unter anderem auch relativ deutlich gesagt hat, dass er da jetzt keine Probleme sieht, wie es in Katar zugeht, was natürlich nicht allzu sympathisch ist und was da wahrscheinlich von den vielen Geldscheinen ein bisschen erblindet.
Wie Guardiola übrigens auch.
Wie Guardiola leider auch und wie es leider auch nicht wirklich passt zum Selbstbild des Vereins, muss man auch nochmal anmerken, aber auf jeden Fall trotzdem eine absolut unumstrittene Vereinslegende. Wahrscheinlich neben Messi der wichtigste Spieler der letzten 10, 15 Jahre.
Iniesta vielleicht noch.
Kann man drüber streiten, aber fürs Spiel würde ich sagen vielleicht nochmal, oder für die Spielidee nochmal wichtiger.
Ja, das Interessante ist ja, dass Xavi eigentlich schon abgeschrieben war. Ja? Er war einer der letzten Spieler in dieser Position, oder hat in einer Position gespielt, die damals schon für längst überholt gegolten hat. Und ich glaube, es war erst unter Rijkaard, weil dass er wirklich Fuß gefasst hat, obwohl er schon jahrelang im Kader war unter Van Gaal. Aber eine tragende Rolle hat er nicht gespielt. Ja. Und erst Rijkaard bzw. Tenkate haben dann offensichtlich eine Fußballidee gehabt, die mit dem Werdegang von Xavi übereingestimmt hat und das Beste aus Xavi herausgeholt. Und von dort an ist er gewachsen und gewachsen. Aber Xavi war eigentlich schon abgeschrieben, so wie manche andere Mittelfeldspieler heutzutage bei uns. Aber das vergisst man.
Gestern ja auch sehr spät erst in die erste Mannschaft gekommen. Ja. Er ist mit 24.
24?
Oder so. Ja, aber wobei natürlich dann auch Deco zu der Zeit da war und der auch wirklich gut gespielt hat, bis er halt ihm auch das Ego zu Kopf gestiegen ist und
zu viel Party gemacht hat mit Ronaldinho.
Genau, die Arbeitsmoral gesenkt hat. Aber es war halt auch die Phase als körperlich sehr starke Mittelfeldspieler wie
Deco.
Na, international wie Lampard, Gerrard, Ballack gefeiert wurden und die als Zukunft auf der Position gesehen wurden und nicht so jemand wie Xavi.
Ja, stimmt.
Was es auch bei FIFA nebenbei schwer gemacht hat, mit Barca zu spielen, weil sie körperlich zu unterlegen waren. Aber das ist nicht so wichtig an dieser Stelle. Genau, auf jeden Fall übernimmt er jetzt das Traineramt.
Hat schon übernommen.
Ja, hat schon übernommen. Wird es bald die Mannschaft ins erste Spiel führen. Und ja, daher die Frage, was denkt ihr? Guter Move? Habt ihr Sorgen? Seht ihr zu wenig Erfahrung? Wie geht es euch damit?
Also ich muss sagen, ich war ein bisschen skeptisch, wie sich das alles angebahnt hat. Ich habe mich dann doch mitreißen lassen von dieser Xavi-Mania, irgendwie, wie ich es ausdrücken würde. Also ich war schon auch sehr euphorisch, wie man dann die Bilder von ihm gesehen hat im Camp Nou und ihn reden gehört hat und auch ein bisschen jetzt erfahren hat, was seine Philosophie ist und was seine Ansätze sind, um dieses Amt auszukleiden. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass er sicher ein bisschen zu wenig Erfahrung hat, vor allem auf dem höheren Level. Ich glaube, die katarische Liga ist nicht jetzt irgendwie, um böse zu klingen, aber niveautechnisch vielleicht einige Stufen unter dem europäischen Fußball, Spitzenfußball vor allem. Und dass da die Gegner natürlich dann auch ein anderes Kaliber sind, wenn du in Spanien dann spielst, vor allem beim Barca, das gerade irgendwie zu kämpfen hat. Auf der anderen Seite, der positive Effekt, den es hat, ist, dass er auch eine Vereinslegende ist und das zu einem größeren Ausmaß als Koeman, vor allem dahingehend, dass er einer der eigenen ist, im Verein ausgebildet, er ist Spanier. Also das macht, spielt, glaube ich, Katalane. Sehr viel mit Katalane sogar noch. Er spielt sehr viel mit dabei, dass quasi er diese Identität auch ein bisschen verkörpert. Dass Koeman hat irgendwie trotz Vereinslegende immer so ein bisschen wie ein Outsider gewirkt im Verein. Das wird bei ihm nicht der Fall sein. Und ich glaube, dadurch hat er auch den Vorteil, dass die Fans und die Medien ihm Zeit geben werden, die sonst kein anderer hat. Also ich glaube, das wäre ein entscheidender Faktor, weil mit diesem Kader und unter diesen Umständen auch finanziell und alles Mögliche brauchst du, glaube ich, mal Zeit, um dein System ein bisschen reinzubringen. Und ich glaube, dass ihm da mehr Zeit gegeben wird als anderen Personen, die da von außen kommen. Und ich schätze, Best-Case-Szenario, aber ich hoffe, dass es vielleicht so ein bisschen erfolgreicher natürlich, aber ein bisschen so wird wie mit Klopp bei Liverpool, dass nicht beim ersten Rückschlag gleich der Hut draufgeworfen wird oder geschasst wird, sondern dass wirklich das Vertrauen da ist, dass er jemand ist, der die Philosophie mit guten Ideen und mit richtiger Führung quasi umsetzen will und da auch ein bisschen Zeit bekommt, um seine Vision umzusetzen. Und das ist mal, wäre mein Wunsch. Ich hoffe natürlich, dass sie nicht 3 Jahre ohne Trophäe ausgehen wie Liverpool damals, aber es wäre auf jeden Fall mal gut, wieder ein bisschen Charakter und Spielphilosophie und taktische Grundideen zu erkennen im Spiel. Erwarte mir jetzt nicht, dass wir gleich loslegen und jetzt nur noch Siege einfahren. Aber
war das France Football, oder? Die ja damals diese Grafik veröffentlicht haben mit den 3 Dressen, der Großvater, der Vater und der Sohn, und der Großvater war der Cruyff, der Sohn
Pep.
Der Vater war Pep und eben der Sohn Xavi. Damals ging es, glaube ich, eher noch um die man muss schon auch um die Trainer-Idee gegangen sein, beziehungsweise jemand, der einfach die Barca-Spielart verinnerlicht haben. Ja? Und das hat der Xavi sicher. Also das muss man, oder davon kann man ausgehen, dass auf jeden Fall wieder der Ballbesitz viel wichtiger sein wird, dass das Laufen mit Ball, beziehungsweise eben das Ball verstecken, wie es so oft der Fall war, einen größeren Gewicht auch beim Training haben wird. Ja. Und also dieses sogenannte hohe Position, wie Tiki-Taka, das fälschlicherweise immer Tiki-Taka oder Tiki-Taki, wie es der Koeman genannt hat.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Benannt wird, eigentlich heißt, das wird, glaube ich, eben das Fundament vom Fußball, vom Xavi. Das ist seine Fußballphilosophie. Und ich glaube, ähnlich wie andere Trainer, schauen wir mal, wie es unter Erfolgsdruck ist, aber ähnlich wie Guardiola von dieser Idee eben nicht abkommen wird. Ja. Ich glaube, das hat er verinnerlicht, das hat er mit der Muttermilch aufgesogen. Und daher glaube ich schon, dass spielerisch es auf jeden Fall interessanter wieder wird. Ja.
Und er hat halt auch erlebt, dass diese Spielidee erfolgreich sein kann mit unkonventionellen Spielertypen wie ihm damals. Ja.
Beziehungsweise auch und wir hatten die
nur
Jahre.
Erfolg erlebt, die, eigentlich.
Naja, er war, wie lange hat Barcelona damals keinen Titel gewonnen? 7 Jahre oder sowas. Da ist er ja gerade in die Mannschaft nachgerückt.
Ja, genau, aber der ist auch hochgekommen. Aber da wurde es eben auch nicht verinnerlicht. Er hat erlebt, dass unter Rijkaard, als wieder drauf gesetzt wurde, der Erfolg kam. Er hat unter Rijkaard erlebt, dass als die Disziplin quasi nachgelassen hat und sie disziplinäre Probleme hatten, oder halt einfach ein Spieler wie Ronaldinho machen konnte, was er wollte, dass der Erfolg einfach weg war und oder dass die Mannschaft drunter gelitten hat und das dann nicht mehr funktioniert hat. Und er hat unter Guardiola erlebt, dass wenn du wirklich das wieder verinnerlichst und auf Disziplin setzt, dass es wieder läuft. Und ich meine, und dann hat er seine Karriere ab dem Zeitpunkt, wo Guardiola kam, waren es 3 Champions League-Titel in 7 Jahren und wie viel Meistertitel? 5? Also er hat wirklich auch gesehen, also eigentlich ja wirklich in dieser Zeit nur.
Also mit Rijkaard, mit dem Titel von Rijkaard sind es 4 Champions League-Sieger, die er dann innerhalb von
9 Jahren. Ja.
Oder insgesamt in seiner Karriere, keine Ahnung, in 12, 13 Jahren in der ersten Mannschaft. Das ist 14 sein, 4 Champions League-Titel, 7 Meistertitel oder sowas. Also ich würde sagen, gilt als ganz guter Schnitt. Gilt auch als erfolgreich. Ich muss sagen, also ich persönlich
eine WM und 2 EMs auch noch dazu.
Genau, mit derselben Spielphilosophie und größtenteils Barca-Spielern. Also ich bin komplett überzeugt davon, dass das aufgehen wird.
Ich war ja kurz der Meinung, dass Sergi es verdient hätte, den Trainerposten zu bekommen, weil, das haben wir ja in unseren Gesprächen schon hin und wieder bemängelt, der ist sich nicht zu schade gewesen, Barça B zu trainieren. Sergi war übrigens auch als Kind mein Lieblingsspieler. Ja. Aber abgesehen davon hat mir halt die Tatsache gefallen, so wie wir auch erwähnt haben, dass wir uns eigentlich ursprünglich García Pimienta gewünscht hätten, beziehungsweise der Meinung waren, also zumindest Flo und ich, dass García Pimienta, der ehemalige Trainer von Barça B, die Chance hätte bekommen sollen, zu übernehmen nach dem Abgang von Koeman. Der wurde allerdings im Sommer eben gefeuert, obwohl Laporta ihn damals eingesetzt hat, aber eben nicht zufrieden mit der Entwicklung von Barça B gewesen ist und ihn deswegen im Sommer entlassen hat. To make a long story short, ja. Xavi ist nach Katar gegangen, nicht nur jetzt, um seine Fußballkarriere ausklingen zu lassen, was ja durchaus legitim ist, aber so, dass er sich in den Nachwuchs eingebracht hätte, war es eben auch nicht. Wiederum muss man sagen, es war unter Bartomeu und das könnte man auch so auslegen, dass
ich wollte es gerade sagen, er war ja auch bei der Kandidatur von Viktor Font, wie vorhin kurz angeschnitten, ja auch wirklich nicht nur als nächster Trainer vorgesehen, sondern hat das gesamte sportliche Konzept aufgestellt, hat das gesamte Personal, das die sportliche Leitung oder das für die sportliche Leitung vorgesehen wäre, übernommen oder geplant, vorgeschlagen, wie man da nehmen kann, hat diese gesamte Struktur, wie der sportliche Teil des Vereins ausschauen sollte, der Fußballteil, eigentlich geplant. Und da sieht man schon, er war sehr, sehr involviert darin. Er hat halt bloß nicht, ich glaube wirklich, er wollte unter Bartomeu nicht arbeiten. Ich glaube auch vielleicht zu einem gewissen Teil aus taktischen Gründen, einfach weil er sich nicht mit ihm assoziieren wollte, weil er auch wusste, dass es vielleicht irgendwie.
Er setzt da nicht auf ein gewinnendes Pferd, ja.
Genau.
Vielleicht. Und die Strukturen sind doch dort, waren sehr marode. Ich glaube, die Trainer haben unter Bartomeu halt nichts mitreden können, was sportliche Planung und so weiter angeht, Kaderplanung. Da hast du große Namen gekauft, ob sie passen oder nicht.
Scheinbar hat niemand mitreden dürfen, der Ahnung hatte, aber ich glaube, dass er da wirklich auch keine Lust drauf hatte und deswegen, finde ich, kann man es ihm auch nicht vorwerfen, dass er sich zu schade ist, Barça B zu trainieren. Ich glaube, es ist immer relativ. Ich glaube, er war halt auch in einer anderen Situation und ich glaube, er war dann halt einfach auch als, so blöd es klingt, aber halt auch als Cheftrainer von der ersten Mannschaft in Katar von mir.
Beziehungsweise auch von Asien eigentlich. Ich glaube, sie haben ja die asiatische Champions League mehrfach, wenn nicht gewonnen, sind sie ins Finale gekommen. Ja.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er Meister geworden ist in Katar.
Ja, also
aber auch scheinbar mit dem größten Budget. Aber ich verstehe halt auch, dass du, keine Ahnung, als Xavi vielleicht nicht sagst, geil, ich arbeite als B-Trainer, während du Quique Setién als Trainer der A hast.
Mhm.
Zum Beispiel. Oder ein Valverde oder vielleicht auch ein Koeman, wenn er davon nicht überzeugt ist, dass der die Spieler richtig einsetzt.
Mhm.
Und das muss man halt auch sehen. Das ist was anderes als, aus meiner Sicht, was anderes als Guardiola, der als B-Trainer eingesetzt wurde unter Rijkaard, der halt die Champions League gewonnen hatte, zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte. Und da dann halt quasi so angefangen hat.
Ich glaube, er ist nach Rijkaard gekommen. Glaube ich.
Na, er hat ja ein Jahr B-Trainer gemacht und dann hat er.
Ja, und da war ja der Tata Martino, oder? Nach dem Rijkaard, oder?
Nein, Tata Martino war nach Pep.
Ist Guardiola also direkt nach Rijkaard gekommen?
Ja, ja.
Ah, okay,
genau,
ja.
Und dann war
Pep, ja, ja.
Tito, Tata dann Martino
ja,
und dann
Tata. So war das, ja, ja, stimmt.
Genau.
Stimmt.
Ja, und ich finde also, was man jetzt schon liest, wir haben es eh im Vorfeld schon kurz angesprochen gehabt, bevor wir aufgenommen haben, diese 10 Gebote des Xavi, die er jetzt umsetzt.
Ja, das ist, also es hat alles Hand und Fuß, was er bis jetzt von sich gegeben hat. Und es lässt mich auch hoffen. Also ich bin freudig erregt, muss ich sagen, mittlerweile wieder.
Okay. Weiß nicht zusammen.
Mhm.
Aber das sind auf jeden Fall gute Ansätze, auch dahingehend, was wir ja auch bemängelt haben. Disziplin im Kader, Ablenkungen, Fitnessgeschichten. Also es dürfte jetzt auch sein, dass er zusammen mit dem Laporta den sportmedizinischen Bereich da umkrempelt. Also
ja,
es
sind schon Chef einige entlassen wurde worden. Wurde ja schon entlassen.
Nein, ich glaube versetzt vorerst. Nur. Ja,
versetzt.
Aber,
ich glaube beim Arzt warten sie noch, bis sein Wunscharzt quasi frei ist.
Der Brunner, glaube ich.
Ja, genau. Und ich glaube, 2 Physiotherapeuten sind schon raus, also da kommt er schon.
Wobei der Juanjo Brau, der jetzt eben raus ist, der war ja immer Vertrauensmann von Messi gewesen. Ich glaube, das ist der Messi damals auf Schritt und Tritt begleitet hat, wenn ich mich nicht irre. Damals, irgendwie Messi noch so verletzungsanfällig war, wurde ihm ja ein eigener Physio zur Seite gestellt und das war dieser Brau. Also, aber Tatsache, also bei all der Leistung, die der Brau für den Verein erbracht hat, ist es halt Fakt, dass im Moment viel zu viele Verletzungen sind.
Ja, und einfach muskulär eben, nämlich auch. Also eben, es sind muskuläre Verletzungen. Wenn sich jemand das Bandel reißt, ist was anderes.
Wenn jede Woche jemand umgetreten wird, kannst du nichts sagen, aber wenn die Leute einfach nicht mehr laufen können, ohne sich zu verletzen, oder halt auch eben der
zu was, früh.
Ja, was seit Jahren der Witz ist, Medical Greenlight ist gleich Verletzung.
Ja.
Das kann es einfach nicht sein.
Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass ich gelesen habe, dass er zum Beispiel gesagt hat, dass einzelne Spieler unterschiedliche Trainings- und Regenerationsprogramme brauchen. Also zum Beispiel ein Dembélé muss mehr auf Sprinttrainings trainieren, weil das ist das, was er im Spiel am öftesten durchzieht. Der rennt nicht die 12 Kilometer in der Dauerschleife im selben Tempo, der macht immer kurze Sprints. Daher müsste da das Regenerationsprogramm, also da müsste der Fokus drauf liegen und auch das individuelle Training. Das finde ich sehr interessant, weil das anscheinend bisher nicht berücksichtigt wurde.
Naja, das ist
oder wenig
über die Jahre ist es zurückgebaut worden.
Ja. Eben, ich finde das Interessante, was man jetzt mit Xavi liest, was man alles einführt, was neu ist. Das ist einfach seit mindestens 15 Jahren im Profifußball und zwar bis in die zweite und dritte Liga eigentlich etabliert.
Standard. Und was bei Guardiola sicher gang und gäbe war. Ja. Ja? Also und das sieht man auch anhand der Regeln, diese 10 Gebote, die der Xavi jetzt aufgestellt hat, wie der Niedergang, der sportliche ein Sinnbild für den sportlichen Niedergang des Vereins eigentlich ist. Ja? Weil es sind Dinge dabei, die von denen wir wahrscheinlich ausgegangen wären, dass sie gang und gäbe sind.
Definitiv. Sollen wir sie mal kurz sagen? Ja? Ich habe sie da offen. Also das gemeinsame Mittagessen wurde wieder eingeführt, als Sinn von Teamzusammenhalt.
Das auch schon so lang gibt.
Ja.
Geldstrafen fürs Gab. Ja, aber sie müssen nicht nur zusammen Mittagessen, sie müssen jetzt 1,5 Stunden vorm Training
da sein, genau.
Da sein, zusammen frühstücken.
Genau.
Und eben
zu spät kommen wird mit Strafen sanktioniert.
Mhm. Die Strafen sind auch exponentiell, das heißt,
ja, je öfter man zu spät kommt, desto mehr zahlt man.
Mhm.
Dann, ich glaube, man darf nicht mehr ausgehen 2 Tage vom Spiel. Man muss dann
um 12 Uhr bleiben. Um 12 Uhr zu Hause sein, genau.
Genau.
Was dann auch selbstverständlich sein sollte.
Ja. Also nicht bei uns in der Peña, da sind wir schon öfters mal ein bisschen im Öl zum Turnier gekommen.
Selbst aber da, die Spieler, die
semi-professionell sind wir halt. Genau. Dann gibt es noch die Sache, dass Spieler sich nicht überall unterwegs sein dürfen. Das richtet sich, glaube ich, speziell an Gerard Piquet,
ja,
der zum Davis Cup fährt und alle möglichen Geschäftsmeetings hat unter der Saison.
Wenn dadurch die sportliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sein könnte.
Ich glaube, es muss abgesegnet werden.
Ist es so abzustimmen? So genau. Ist es.
Dann ist noch was Piquet angeht. Ich glaube, Sportarten, die Sicherheit oder die Unversehrtheit, die körperliche von Spielern beeinträchtigen, dürfen nicht gemacht werden. Ich glaube, spezifisch war da angeführt, E-Bike fahren und erinnert mich an dieses eine Video von letzter Saison, wo Piquet, ich glaube, es hat ausgeschaut, wie er sich 35 km/h mit dem E-Bike, die ins Stadion fährt und die Rampe runterspringt, rein in die Garageneinfahrt, ohne Helm, ohne irgendwas.
Also. Allerdings ist Ricky Butsch zwei Tage nachdem diese Regeln rausgekommen sind, schon in Barcelona auf dem E-Scooter gesehen worden, ja, also auf dem E-Roller. Durch die Innenstadt düst.
Der hilft sich auch nicht unbedingt mit seiner Karriere.
Der ist nicht sehr gescheit, ja?
Ja.
Also ein süßer Kerl, aber gescheit ist er nicht wahnsinnig, ja.
Sonst noch was? Ich glaube, ja, das war es.
Also die
10 waren es noch nicht.
Die sportliche Leitung trifft sich 2 Stunden vor dem Training, damit sie auch noch alles besprechen. Das ist auch in diesen Regeln fixiert. Und anscheinend soll viel mehr auf die Leistung der Spieler im Training geschaut werden, die sich dann den Stammplatz eben zu verdienen haben. Ja,
man muss vollen Einsatz im Training zeigen, sonst wird man nicht berücksichtigt für die Spielauswahl, glaube ich.
Ja, weil ich auch noch gelesen habe, eben ist das auch verletzte oder gesperrte Spieler oder generell Spieler, die nicht im Kader sind, müssen, ich glaube, 1,5 Stunden oder wie auch immer, eine bestimmte Zeit vor dem Spiel im Stadion sein, damit sie halt nicht erst zum Anpfiff kommen und dann gleich wieder gehen. Und das sind dann auch so Geschichten, also
ja,
wirklich, die sowas von Standard sein sollten, aber die jetzt eben offensichtlich seit Jahren nicht mehr Standard waren. Und das erklärt schon auch, warum die Leistung so eingebrochen ist, warum manche Spieler die Leistung nicht mehr gebracht haben oder schrittweise
nicht fit wirken auch, ja.
Schrittweise irgendwie schwächer wurden gefühlt. Also es erklärt, warum manche Spieler wie Dembélé nie fit werden. Und da kann man, vielleicht ist es zum Teil sein mangelnder Professionalismus, die falsche Einstellung, wie auch immer. Aber scheinbar hat ihn der Verein auch in keinster Weise dabei unterstützt, einfach sein Level zu erreichen, das er erreichen könnte. Scheinbar nicht darauf geachtet, dass seine Muskulatur nicht andauernd wieder in Mitleidenschaft gezogen wird. Also da ist schon sehr viel im Argen, muss man sagen.
Was natürlich auch dazu kommt, ist, dass ich habe nicht den Eindruck, dass der Melanie nicht unterstützt worden wäre. Es ist immer ein eigener Koch und so weiter beiseite gestellt worden. Es wurde angeblich darauf geschaut, dass er einen geregelten Tagesablauf hat und so weiter. Aber es ist halt erkennbar, dass die Oberhand die Spieler auf einmal hatten, ja, dass nicht mehr vom Präsidium gesagt wurde, was gemacht wird. Es wurde nicht vom Trainer gesagt, sondern diejenigen, die eben durch ihre Leistung vor 6, 7 Jahren, durch die Erfolge, die damals erzielt wurden, haben sich die Spieler dann in einer Position gesehen, dass sie diktieren konnten, was getan wird und was nicht. Und das zeigt nur die Schwäche vom letzten Präsidenten, also von Bartomeu, der sich da eigentlich blind in die Hände der Spieler begeben hat. Das wurde ja auch immer wieder gesagt. Das sieht man ja auch bei den Verträgen, die er abgeschlossen hat. Ja. Er hat ihnen das Geld gegeben, das sie verlangt haben, vor lauter Angst, dass sie gehen würden. Und das Ganze ist halt ein Sinnbild des sportlichen Niedergangs des Vereins. Ja? So kannst du nicht erfolgreich sein. Und das ist ja auch das, was Laporta immer wieder betont hat. Es gab keine Konsequenzen. Ja? Man war notorisch unerfolgreich und es wurde nicht darauf reagiert. Ja?
Weil natürlich unerfolgreich ein bisschen übertrieben ist, aber quasi es gab einfach spektakuläre Niederlagen.
Und es gab eine Tendenz, also
Ja, also der Niedergang war eindeutig erkennbar.
Natürlich, aber es war nicht unerfolgreich, weil die Meistertitel waren ja da, zum Beispiel unter Valverde. Aber eben genau dieses Ding, ich glaube halt, ein stärkerer Präsident hätte auf die ganzen Champions-League-Blamagen
und ein stärkerer Trainer,
ja, wahrscheinlich in Jahr 2 reagiert. Genau, ein stärkerer Trainer
und
dann, oder halt ein stärkerer Präsident hätte in Jahr 2 einen stärkeren Trainer installiert oder andere Regeln eingeführt oder wie auch immer.
Wobei man so Valverde auch nicht allzu viel vorwerfen kann. Ja, also man konnte mögen, wie gespielt hat und so weiter und nicht. Beziehungsweise ja, diese Blamagen in der Champions League muss man ihm natürlich vorwerfen. Aber im Grunde genommen hat er eine sehr gute Arbeit eben geleistet und so gut, dass man ihn eben nicht feuern konnte. Ja. Das erste Mal wurde, ja, das passiert uns eben jetzt, beim Ausrutscher. Das zweite Mal denkst du, da ist wieder was schiefgelaufen. Und erst eigentlich bei der dritten Niederlage ist es dann eigentlich in der Tragweite klar geworden, dass er nicht mehr zu halten ist.
Ja. Die dritte war aber dann, schon unter Setién.
Die dritte war unter Setién, stimmt. Valverde ist ja nach dem besten Spiel der Saison beim spanischen Supercup, nachdem die Niederlage gegen Atletico, ist er ja dann gesackt worden. Ich meine, ich schaue mir sicher nicht einen Supercup in Saudi-Arabien an, ja, aber angeblich war es die beste Saisonleistung bis dahin. Ja. Naja, ich habe Valverde mögen, aber er hat halt auch nicht die Idee verkörpert, die eigentlich Barcelona ausgezeichnet hat in den letzten Jahrzehnten und die eigentlich nicht verhandelbar sein sollte. Ja? Also ich finde, das macht den Verein aus und darauf müsste viel mehr geachtet werden. Und ich glaube eben mit Laporta als Präsident, der eben das Erbe von Cruyff sehr hoch hält, glaube ich, finden und unter Xavi könnten wir wieder dazu zurückfinden, zumindest eben zu einem vertretbar oder ansehnlichen Spiel. Ja.
Wo wir da jetzt gerade den Bogen gespannt haben, weil du Cruyff erwähnt hast. Der Sportdirektor ist ja gegangen oder hat gebeten, Matteo Alemanni, freigestellt zu werden, obwohl er noch einen Vertrag hat, weil er eine neue Herausforderung sucht. Das heißt, es wird der Posten des Sportdirektors frei werden. Gleichzeitig hat Marc Overmars bei Ajax, bleibt bei Ajax vorerst und hat ein Angebot, ein gutes, von Newcastle United ausgeschlagen. Und lustigerweise hat genau nachdem quasi der Rücktritt von Alemanni bekannt wurde.
Nein, der Alemanni ist nicht derjenige, der zurückgetreten ist.
Ramon Planes, genau. Genau. Nachdem dessen Rücktritt bekannt wurde, hat Barca auf ihrem Social Media Kanal, die haben immer ein Tor des Tages, Goal of the Day, das war natürlich genau von Marc Overmars, dann ganz zufällig. Also da sind vielleicht Zeichen da, was ich sehr begrüßen würde, weil der bei Ajax einen super Job macht. Allerdings ist, glaube ich, eben auch noch Jordi Cruyff im Rennen, diesen Posten zu besetzen. Also ich habe gehört, dass Xavi da nicht abgeneigt wäre, aber das...
Dass es Overmars wird oder dass es Cruyff wird?
Dass es Cruyff wird.
Ja, also von Cruyff halte ich ja auch sehr, sehr viel. Also der hatte in all seinen Trainerpositionen, die er inne hatte, nachdem er seine Laufbahn als Spieler beendet hat, eigentlich eine überraschend gute Leistung gebracht und es war immer zu erkennen, scheinbar zu erkennen, dafür habe ich das zu wenig verfolgt, aber dass er sehr auf den Total Football setzt. Ja. Also ich mag ihn persönlich. Gegen Overmars als Spieler, glaube ich, ist er eher ohne großen Ruhm durch bei Barcelona gewesen, ja, nicht sehr viel geleistet, aber ich glaube, dass er ein sehr intelligenter und ein guter Sportdirektor wäre. Ja.
Und das, was er bei Ajax macht, spricht absolut für sich. Also ich meine, die holen immer wieder Spieler, entwickeln junge Talente.
Ajax macht sehr, sehr gut.
Ja, dieser Antony, den wir haben, dieser Flügelspieler, dieser brasilianische, der abgeht diese Saison, auch letzte Saison schon sehr stark war, den hatte kein großer Spitzenverein auf dem Zettel. Also der weiß, wo er hinschauen muss. Um talentierte Spieler zu holen und das vielleicht auch zu marktverträglichen Preisen und nicht zu Bartomeu-Preisen. Also das wäre schon mal ein guter Ansatz.
Zu leistbaren Preisen.
Genau. Aber das war nur ein kleiner Zwischeneinwurf, den ich dir geben wollte.
Ist interessant, ja.
Ja, und ich finde, es zeigt einfach generell, auch mit Xavi kommt nochmal viel in Bewegung im Verein. Also ob es jetzt eben sportliche Leitung ist, ob es
Verpflichtung von Alves.
Ja, aber auch Alves. Ich halte es für eine absolut richtige Verpflichtung. Erstens war er halt, so sehr man sich irgendwie vielleicht das anders klischeehaft vorstellt bei dem Brasilianer, aber halt einfach professionell ist.
Das war er immer, ja.
Extrem. Mhm.
Er war eine Ausnahme. Unter den Brasilianern muss man ihm wirklich
sagen. Also auch mit seinen, keine Ahnung, 36 oder 38 Jahren, die er jetzt hat, ist er wahrscheinlich fitter als 80% im Kader bei Barca. Und das, obwohl er sich jetzt in letzter Zeit, glaube ich, selbst fit gehalten hat.
Ja.
Also der ist, glaube ich, also noch dazu natürlich, klar, der rechte Verteidiger während der besten Zeit in der Vereinsgeschichte, kommt natürlich auch dazu, aber auch einfach Profi durch und durch. Und ich glaube, das tut den jungen Spielern einfach sehr gut. Ich finde, ein Spieler, der unbedingt wieder zu Barca zurück wollte.
Mhm. Mehrmals jetzt, schon, hat er gesagt, nämlich auch.
Ja, und jetzt der...
Ich dachte immer, es wäre Schmäh, ja, aber...
Und jetzt der Spieler mit dem geringsten Gehalt in der ersten Mannschaft ist, was ja natürlich bei dem Kader auch nicht heißt, dass er unbedingt am Hungertuch nagen muss, aber trotzdem ist es schon, finde ich, einfach ein gutes Zeichen. Und ich glaube, das ist auch, ich finde es auch gut, dass zum Beispiel einfach sie oder auch Xavi, glaube ich, auch sieht, es ist halt einfach die rechte Verteidigerposition, ist einfach unterbesetzt immer noch. Mhm. Es ist halt seit Jahren, muss da Sergio Roberto irgendwie aushelfen. Es hat auch seine Karriere komplett aus der Bahn geworfen, sodass er eigentlich seit Jahren, naja, zumindest war glaube ich schon, das Ziel wäre gewesen, dass er Mittelfeldspieler ist, ja, und so war er halt jahrelang.
Ich glaube, er hat sich nicht durchgesetzt. Das
glaube ich auch nicht unbedingt.
Aber man weiß es nicht. Zumindest kriegt er jetzt mal da eine Chance und wird nicht sonst als überbezahlter Ergänzungsspieler, als rechter Verteidiger oder im zentralen Mittelfeld so irgendwie behalten, sondern ich glaube, der Xavi bekommt er seine Chance auf der Position, die er will. Und wenn es dann nicht reicht, dann muss er halt gehen. Aber er bleibt nicht jetzt über, oder von mir aus, er akzeptiert weniger Gehalt. Aber ich glaube nicht, dass unter Xavi so weitergehen wird, dass er eigentlich keine wirkliche Rolle hat, trotzdem zum vierten Kapitän wird und es einfach so eher im Niemandsland ist. Und ich glaube, genau das ist, was du brauchst. Und dann brauchst du halt auch, hast du lieber einen 38-jährigen Alves als immer wieder einen Sergio Roberto, den du da ein bisschen reinwirfst.
Also wenn sie jetzt noch Puyol holen würden?
Als Sportdirektor, oder?
Nein, als Innenverteidiger.
Als Mono Burgos vom Barca, der an der Seitenlinie steht und in den Kampfgeist einnimmt. Aber ich, abgesehen davon, dass ich nicht unbedingt mit dir übereinstimme, was Sergis Potenzial im Mittelfeld angebaut hat, aber ich bin auf jeden Fall
bei dir. Vor vielen Jahren, wenn man ihm die Chance gegeben hätte.
Auch dann wäre ich nicht deiner Meinung unbedingt, aber... Wer weiß. Aber was du schon, wo ich dir schon auf jeden Fall beipflichten muss, ist, dass diese Position schwach besetzt war. Und dass ich glaube, der größte Aspekt, den der Alves bringt, ist eine Erfahrung und Mentalität in dieser Umkleidekabine, weil weder ein Alba noch ein Busquets große Führungspersönlichkeiten sind, auch Piquet, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber noch am ehesten von diesen dreien. Und ich glaube, dass ein Alves, also nehmen wir das Spiel gegen Celta her, wenn du 3-0 führst und du bekommst das 1-3 und ein Alves ist auf dem Feld, ich glaube, der macht allen die Hölle heiß irgendwie. Und dann wird nicht Ovi gehandelt, sondern
Puyol
wird gefightet.
Ja, Pressi, hol Puyol, Pressi.
Aber ich glaube, dass das der größte Aspekt ist, abgesehen davon, dass er den Jungen, glaube ich, sehr viel Input geben kann, wie sie professionelle Sportler sein können und wie sie sich zu verhalten haben. Ich denke gerade an Ricky Putsch zum Beispiel auch, der zwar großes Potenzial hat, aber abseits vom Feld anscheinend ein bisschen eine Katastrophe ist.
Einfach am Feld kleiner. Ehrlich gesagt auch. Also ja, kein Einsatz von Ricky Putsch hat mir jemals...
Nein,
das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht. Letztes Jahr gab es 2-3 Spiele.
Ja, und auch im Jahr davor.
Wo er ein paar Mal gespielt hat, war nicht schlecht.
Eben, aber seitdem halt der Coach offensichtlich... jedes Mal auf ihn scheißt, wenig überraschend hat der junge Spieler nicht mehr so viel Selbstvertrauen.
Naja.
Aber er hat vielleicht ein bisschen zu viel Selbstvertrauen. Und was man schon sagen muss, ist, dass es nicht nur Selbstvertrauen ist, sondern auch taktisch. Also du merkst, er geht immer nach vorne, presst, er zerstört dadurch die Struktur der Mannschaft, weil er einfach
extrem viele Bälle
verliert. Aber das ist trotzdem auch genau so was, dieses, wenn du das Gefühl hast, du musst dich in 10 Minuten beweisen und wenn das jetzt nichts wird, spielst du 3 Monate nicht mehr. Dann machst du viel mehr Fehler, als wenn du das
vorher. Das hat ja schon immer dieses undisziplinierte Vorpressen. Aber das ist wurscht. Also ich möchte jetzt nicht auf Ricky Putsch eingehen. Ich denke mir, Ricky Butsch kann aufgehen, kann nicht aufgehen. Wir haben genug talentierte Mittelfeldspieler, dass ich sage, okay, wenn er nicht aufgeht, dann haben wir kein Problem, in der Zukunft diese Position zu füllen. Aber nochmal zurück zu Alves. Also ich glaube eben, dass dieser mentale Aspekt sehr viel wettmacht. Und noch ein kleines Bonbon an der Seite. Irgendwie habe ich heute einen Ausschnitt gesehen von Take the Ball, Pass the Ball von der Doku, wo sie Alves interviewen und er sagt, also Cruyff war denn die Nummer 1 für Barca, Pep war die Nummer 2 und Xavi wird die Nummer 3 sein, und das war zu Zeiten, wo sie noch zusammen gespielt haben. Aber wo er schon gesagt hat, der Typ wird kommen und der wird eine Ära markieren als Barca-Trainer, weil er dieses taktische Verständnis hat, weil er dieses Verständnis von Spielphilosophie und Professionalismus hat und das auch einverlangt. Also yes. Das wird, war damals schon...
Wird in der Doku ja auch so dargestellt, er spielt mit den Figuren und macht die taktischen Aufstellungen, analysiert das Spiel. Also, falls du dich erinnerst, ich glaube, er nimmt auch Gläser und so weiter, um Spielzüge nachzustellen und so weiter. Also, es wurde damals schon zumindest so inszeniert in der Doku. Ja.
Ja. Also, ich glaube, dass die Zukunft sehr gut ausschaut. Ich weiß nicht, habt ihr noch was zu sagen oder sollen wir uns der Vergangenheit der letzten Spiele kurz widmen, die ja nicht so hoffnungsvoll also, uns hinterlassen haben.
Ich wollte noch kurz auf das zehnte Xavi-Gebot eingehen. Ja? Das besagt eben, dass die Spieler sich vergegenwärtigen müssen, dass sie Barcelona vertreten in der Öffentlichkeit und dass sie demnach eben auf den Umgang mit Fans, mit der Presse und so weiter achten müssen und immer eben als Aushängeschild, als Botschafter vom FC Barcelona agieren müssen und eben darauf achten.
Ich meine, finde ich prinzipiell sehr gut bei einem Kerl, der die letzten 6 Jahre in Katar verbracht hat und dort als Botschafter des Landes auftritt, hat es auch einen gewissen Beigeschmack, aber prinzipiell finde ich es sehr gut und ist eben auch was Wichtiges, einfach, dass auf das wieder mehr geachtet wird und dass man eben auch sich respektvoll gegenüber allen anderen verhält. Und ist ja auch was den Verein eigentlich ausmacht oder ausgemacht hat.
Club, ja.
Eben, dass das wieder wirklich was zählt.
Ja.
Außer Katar ruft, weil dann gelten keine Regeln mehr, weil die haben Geld.
Sie wollen uns sponsern, ja.
Also ja. Wir sind auch offen für Sponsorings für diesen Podcast von Qatar Airways und sämtlichen Qatar
Foundation, ja.
Emirates, Etihad, ganz egal.
Ich entferne auch alle meine Hassposts über Qatar also aus Facebook.
So gern wir so tun, aber wenn wir Geld kriegen würden, hätten wir alle drei keine Skrupel.
Kommt doch an, wie viel Geld.
Ab 10 Euro sind wir im Rennen.
2 Bier, ich bin dabei.
Fly Emirates. Ja, also ob wir über die letzten Spiele reden sollen, ich meine, oder sie einfach, ob wir sie ruhen lassen und in die Zukunft schauen, statt uns nochmal darüber zu ärgern, wie man eine 3-0-Führung aus der Hand geben kann gegen Celta Vigo nach einer souveränen ersten Halbzeit und eigentlich noch mit einem Unentschieden von Glück reden kann, dass die Niederlage dass es keine Niederlage war, so wie der Paul vorhin erwähnt hat, oder wie man sich einer Minute nachdem man einen höchst verdienten Führungstreffer gegen Alaves erzielt, gleich sich wieder einen wunderschönen, wohlgemerkt, und auch, muss man sagen, eigentlich die einzige Chance von Alaves in dem Spiel, oder wirklich klare Chance, aber eine Minute nachdem man eben in Führung gegangen ist, sich den Ausgleich holt. Ja, wollen wir wirklich darüber reden? Also, ich habe Gänsehaut und nicht von der Leibenden. Ne?
Naja, also was ich schon, also kurz würde ich schon darauf eingehen, und zwar eben, dass das genau das ist, was wir bemängelt haben. Diese Persönlichkeit, die dem Team fehlt, auch dann in schwierigen Phasen das durchzustehen und irgendwie zusammenzuhalten und da auch kompakt irgendwie oder einheitlich, nicht unbedingt kompakt, aber halt einheitlich, also Sachen wie pressen musst du als Team, du musst schauen, wie verschiebst du, also es ist ja oft solche Sachen wie, die eine Seite ist komplett offen, es wird über die andere Seite gegangen, alle rücken ein und dann ist auf der anderen Seite jemand offen und ein einfacher Querpass oder Flankenball oder Seitenwechsel reißt uns auf. Also da sind grobe Probleme da. Ich glaube jetzt, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Sergi einen sehr schlechten Job gemacht hat. Er ist reingekommen, hat 3 Spiele gehabt, da war nicht viel da, viel Zeit dazwischen. Aber ja, also es war sehr schmerzhaft.
Also spielerisch war auf jeden Fall ein ganz anderer Ansatz zu sehen als unter Kuman.
Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das an Sergi liegt oder einfach nur daran, dass Kuman nicht mehr da war. Ich glaube, das hättest ein Pferd auf die Trainerbank setzen
sollen. Das wird immer behauptet. Ja. Es ist so, wie die Leute, die sagen, mit dem Kader, den der Guardiola hatte, hätte jeder Trainer wäre jeder Trainer so erfolgreich gewesen. Das stimmt nicht. Ja. Aber gut, belassen wir es dabei. Es ist wahrscheinlich eine Mischung von beiden. Wie gesagt, meine Leidenschaft für Sergi kann ich nicht verbergen. Und,
fast nicht.
Also ich würde einfach sagen, generell sieht man, dass die Spiele zeigen einfach, dass bei allem
mehr drin ist.
Na, bei aller Euphorie, auch wegen Xavi, es gibt einfach viel zu tun. Und es ist einfach, es ist nicht nur Koeman gewesen, es ist nicht nur, Sergi hatte natürlich auch keine Zeit, es zu richten, aber auch Xavi hatte jetzt, ich meine, die Trainingseinheiten, die er hatte, die ersten waren, glaube ich, 2 Spieler aus der ersten Mannschaft dabei. Also das ist jetzt auch nicht so, dass er da jetzt eine Saisonvorbereitung hatte. Also da ist einfach noch viel zu tun. Er hat nicht viel Zeit, bis die ersten Spiele wieder anstehen. Ich meine, nächste Woche steht dann schon die Champions League gegen Benfica an, wo es einen Sieg geben muss.
Am Wochenende das Derby.
Auch nicht ganz unwichtig, um da sich wieder für die Champions League zu qualifizieren, muss man jetzt anfangen zu siegen. Also
es ist ein direktes Duell, nämlich Punkte gleich sind wir mit Espanyol. 9. und 11. mit 17 Punkten.
Also es gibt viel zu tun, es ist wenig Zeit und der Erfolg muss schnell kommen. Deswegen, also muss man dann, glaube ich, es dient ganz gut als Realitätscheck, aber
ich bin trotzdem angepasst sein, ja.
Ja, ich bin trotzdem optimistisch, dass es mit Xavi besser ausschauen wird, dass es dass die richtigen Spieler spielen werden, dass auch, keine Ahnung, Coutinho da keine Zeit mehr kriegt, wenn er einfach nichts hinkriegt auf dem Platz, dann spielt er halt auch nicht mehr. Und dass dann stattdessen kommen, glaube ich, lieber nochmal 7 Leute aus der Jugend hoch, als statt dass der immer wieder spielt.
Und ja, also seine erste Forderung oder einer seiner ersten Forderungen waren ja Flügelstürmer wieder.
Ja, genau.
Das ist natürlich eine Chance für Demir, dass er sich, dass er vielleicht wieder zum Zug kommt. Es wird ja auch geredet, dass der aus England.
Sterling.
Nein, den meinte ich nicht den Stürmer von City, sondern den wir nach England verliehen haben, den.
Achso, Trincao.
Trincao, ja, dass der wieder geholt wird, weil Xavi bemängelt hat, dass er eben keine Flügelstürmer da sind. Nichts, was wir nicht hier schon mehrfach erwähnt hätten, aber auf jeden Fall mal eigentlich ein schönes Zeichen, ja, dass da.
Bisschen Plan dahinter ist, ja. Und eine Analyse stattgefunden hat, ja, von dem, was man hat und was fehlt.
Genau, an dieser Stelle muss man natürlich sagen, dass auch Mittelstürmer eher dünn besetzt sind und dass mit Agüero es jetzt noch mehr so ausschaut, als würde da, die Personaldecke noch dünner wird, nachdem bei dem ja scheinbar das Karriereende im Raum steht, aufgrund seiner Herzrhythmusstörungen. Wobei er dem ja auch, also den Mediengerüchten, dass das Karriereende naht, auch gleich mal widersprochen hat, und da muss man wahrscheinlich erstmal abwarten, was die endgültigen Tests sind, aber es macht es natürlich auch nicht leichter, weil in den wenigen...
Wir haben den Frank de Jong.
Du meinst Luke de Jong, aber...
wir haben beide.
Ich will lieber Frank de Jong als Mittelstürmer sehen.
Ich würde lieber Piqué als Mittelstürmer sehen als
Frank de Jong. Kann besser köpfen. Das Neymar und Luke de Jong.
Noch besser.
Wahnsinn.
Aber ja, also ich glaube, da gibt es ganz viel Bedarf, ja, auf multiplen Positionen. Viel Spielraum haben wir finanziell nicht, um da irgendwas zu machen. Vor allem die Gerüchte laufen. Also man hat irgendwie die letzte Woche gemerkt, dass Länderspielpause ist, weil es gab jeden Tag 15 neue Gerüchte über Spiele, wo ich mir denke...
Mit einem Budget von 5 Millionen.
Ja, also...
Maximal.
Wobei nächstes Jahr, glaube ich, wird es einige Überraschungen geben, was das Finanzielle betrifft. Ja, also...
Neuer Shirt-Sponsor steht im Raum.
Ja, das muss sowieso
Rakuten. Also Front, aber ich meine Rakuten, auch Seitensponsor.
Ja, sowohl Benko wie auch Rakuten laufen wir aus. Rakuten hat ja heuer nur nochmal verlängert für 35 statt 55 Millionen. Also da kommt auch schon mal weniger rein.
Aber die Frage ist, ob wir so viel mehr bekommen werden.
Nein, das vor allem nicht mit den Spielern, die wir derzeit haben. Ja. Das glaube ich nicht. Aber die Gehaltsdecke ist schon mal reduziert worden, wird weiter reduziert werden. Und die ganzen Rücklagen für Rechtsstreitigkeiten werden jetzt aufgelöst. Man hat sich ja zum Beispiel mit dem Neymar geeinigt und da sind ja angeblich 90 Millionen Rücklagen gebildet worden, um im Fall, dass dieser
Prozess verloren geht und in die höchste Instanz geht oder was.
Genau, und nachdem man sich eben geeinigt hat, kommen da unerwartete Geldflüsse.
Aber das kommt dann im Sommer, meinst du?
Ja, okay. Also jetzt im Winter, glaube ich, mich wundert es überhaupt, dass sie sich leisten konnten, den Koeman zu feuern, weil wir haben ja die Theorie gehegt, dass er nicht entlassen wird, weil sie niemand anders verpflichten können. Vielleicht hat Xavi auf sein Gehalt verzichtet.
Nein, wäre jetzt einfach untragbar. Und es ist der größere Verlust, das nicht in die Champions League zu kommen, deswegen musste man es jetzt machen. Mhm. Ist auch der richtige Weg, aus meiner Sicht, das zu machen, aber es beschneidet natürlich auch den Spielraum, den es gibt für weitere Transfers, aber wie gesagt, ich glaube, Xavi wird das jetzt erstmal alles auf magische Art und Weise verbessern und beim nächsten Podcast in, weiß ich nicht, 3 Wochen bis 6 Monaten sind wir Tabellenführer. Champions League sehe ich das Halbfinale als Endstation und Cup ist eh schon gebucht. Das ist meine Prognose für die restliche Saison.
Also du redest von deiner FIFA-Karriere auf der PlayStation, oder?
Auch, ja. Okay. Auch,
ja. Ja, also ich bin weniger hoffnungsvoll. Wir sind jetzt 11 Punkte hinter dem ersten. Es ist nicht so weit, wie es sein könnte. Wir haben ein Spiel weniger. Also man merkt schon, dass die anderen Mannschaften auch nicht ihr Potenzial durchgehend abrufen. Aber es wird noch hart, also in die Champions League-Plätze zu kommen. Das Spiel, das wir noch ausständig haben, ist gegen Sevilla, die gerade sehr gut unterwegs sind. Also es ist keine gemahnte Wiesen, kein Spiel in der Liga derzeit. Also es wird ein harter Kampf werden.
Alaves ist eine Herausforderung. Ja. Also oder fällt da, also von dem her ist jedes Spiel.
Ich glaube eben, dass wirklich, dass in einigen Wochen, vielleicht sind es ein paar Monate, dass eben genau solche Spiele dann keine Herausforderung mehr sind. Und dann, glaube ich, wird es reichen, dass man in die Champions League kommt, weil das ist realistisch gesehen das einzige Ziel, das es noch gibt für dieses Jahr. Cool wäre ein Cup-Sieg, aber wichtig ist.
Gruppenphase in der Champions League überstehen wäre auch okay, würde ich mal sagen.
Ja, Euroleague ist schon spannend.
Ja, würde ich auch nehmen, ganz ehrlich.
Aber das Problem ist, das Fußball.
Das Geld, das uns fehlt, ist ein bisschen das Problem. Aber ja, ich würde sagen, wir haben jetzt lang genug uns an Xavis Visionen ergötzt.
Mhm. Für heute zumindest. Also ja, genau.
Ich grinse fröhlich noch. Ja. Aber,
ja, wenn die nächsten Spiele schlecht laufen, habe ich nie was Positives gesagt. Dann wird die Folge ganz klar.
Ja, genau. So ist es.
Aber ja. Also mal, ich glaube, das erste Mal, seitdem wir diesen Podcast aufnehmen, so wirklich leichte Euphorie am Aufkommen. Letzte Saison, wo man dann eine gute Phase hat.
Ja. Ja. Die letzte Folge unseres Podcasts letztes Jahr war Liga, ja. Also
ja, das war,
die Liga ist noch möglich.
Hat, um sie dann auf grausame Art und Weise niederzutrampeln. Aber diesmal vielleicht ein bisschen eine langlebigere Euphorie oder eine fundiertere. Schauen wir mal. Aber ja, dann würde ich sagen, war es das für heute, oder?
Ja, lassen wir es gut sein.
Ja, holen wir uns ein Bier.
Ja, jetzt, wenn ihr das gehört habt, dann habt ihr schon viel zu lange quatschen gehört. Also von dem
sucht euch ein anderes Hobby.
Genau.
Get alive.
Aber unterstützt uns weiterhin finanziell.
Davon der
Edge. Wir schauen. Ja, Etihad, bitte.
Diese Folge wurde präsentiert von
von Stiegel oder Budweiser. Okay, na dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Ciao.